Schön, dass ihr euch heute aufgemacht habt, zu kommen. Jesus ist hier und wir feiern ja heute die Auferstehung von Jesus. Und am Freitag haben wir den Tod von Jesus gefeiert oder besser gesagt den Sieg. Aber ihr wisst ja selber, ohne Kampf kein Sieg. Wir wollen immer Sieg, aber wir wollen keinen Kampf. Gehört beides dazu. Ja. Ohne Kampf kein Sieg und ohne Tod keine Auferstehung. Okay, das heißt, wenn wir in einem neuen Leben mit Jesus leben wollen, dann muss erstmal das alte Leben in den Tod. Okay, komme ich nachher noch drauf. Damit wir den Sieg Jesu feiern können, haben ganz viele Dinge erstmal vorher passieren müssen. Es gab einen ewigen Plan. Wir lesen bereits in den ersten Seiten der Bibel, dass Gott gesagt hat, ja, es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und wir wissen vom Neuen Testament her, dass Jesus von Ewigkeit her, schon bevor die Erde gegründet wurde, bevor die Menschen geschaffen wurden, bereits als Opferlamm auserwählt war. Und dass wir dazu bestimmt waren, schon vor Grundlegung der Welt in Gemeinschaft mit Gott zu leben. So, und damit könnt ihr jetzt mal jegliches, ich bin nichts wert, ich habe keine Bedeutung, was auch immer, könnt ihr erstmal zerreißen, durchstreichen, was auch immer. Ja, weil wenn Gott schon von Ewigkeit her einen Plan für dich hatte, dann bist du unendlich kostbar und wertvoll in seinen Augen. Ja, und ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er heute wirklich das Wort Gottes in unser Herzen hineinschreibt. Und deswegen macht euren Verstand weit auf und eure Herzen noch viel, viel weiter auf. Ja, weil ich sage mal so, klar, mit dem Verstand erfassen wir Dinge, mit dem Herzen aber verarbeiten wir es und letztlich soll es ins Herz rein. Ja, und ich werde versuchen, es so rüberzubringen, dass ihr es versteht, aber bitte nicht nur mit dem Kopf, ja, sondern macht eure Herzen weit auf. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat, ich danke dir, dass du selber zu uns redest und dass du das Wort bist. Und ich bitte dich, dass du uns heute durch das Wort begegnest, in Jesu Namen. Amen. Also, ohne Tod keine Auferstehung. Ja, wir haben am Freitag, wir sind ein bisschen drüber weggesprungen, gell? Wir sind gleich in den Sieg gegangen. Ja? Aber davor war der Kampf in Gethsemane, ganz viele andere Dinge, als Jesus nach Jerusalem gezogen ist. Ich glaube, Dennis, du hast es gesagt, oder irgendjemand hat es gesagt, oder war es Albi? Oder war es letzten Sonntag, genau, dass Jesus da auch schon, ich sage mal, diese Angst, er wusste ja, was auf ihn zukommt, ja, dass das wirklich ihn schon so ergriffen hatte. Auf der einen Seite diese unendliche Liebe zu den Menschen, was er gesagt hat, wirklich, ja, sie sind wie Schafe, die ohne Hirten sind, die Leben brauchen, die wirklich verschmachten in ihrem, ja, in ihrer Hoffnungslosigkeit. Auf der anderen Seite aber auch, dass Jesus genau wusste, was auf ihn zukommt, ja. Also für Jesus war es jetzt nicht einfach nur so, wir gehen jetzt mal locker flockig in die Karwoche rein, sondern Jesus, er wusste, jetzt ist der Moment da, wo ich leiden werde. Und er hat es ja ein paar Mal schon vorher angekündigt. Und dann war endlich dieser Moment da und Jesus hat gesagt, okay, so, mein lieben Jünger, wir gehen jetzt nach Jerusalem und ich werde dort leiden und ich werde ans Kreuz gehen. Ich weiß nicht, was uns bewegt, so in der Karwoche, vielleicht die Ferien, der Urlaub, was auch immer, was freie Tage. Ja, es ist so. Ich meine, ich kenne mich ja selber. Ja. Und ich glaube, wir werden auch nie mit unserem Verstand erfassen, was Jesus an Karfreitag und an Ostern getan hat. Ich glaube, wir werden nur das erfassen, was der Heilige Geist in uns wirklich zum Leben erwecken kann. Aber Jesus, er wusste ganz genau, was auf ihn zukommt. Er sagt, okay, genau wegen diesem Moment, wegen dieser Stunde bin ich in diese Welt gekommen. Ja. Und selbst wo er dann diesen Kampf in Gethsemane hatte und die Schriftgelehrten und Pharisäer dann kommen sind mit den Soldaten, sagt er so, jetzt ist der Moment da, jetzt werde ich überantwortet in die Hände. Und genau in diesem Moment kommen die um die Ecke und nehmen ihn gefangen. Also Jesus musste leiden, vorher musste er Mensch werden, er musste die Herrlichkeit des Vaters im Himmel verlassen und er musste diesen Weg gehen und hat es immer wieder auch gesagt, Aber der Emmaus-Jünger hat es ihnen erklärt, er musste diese Leiden durchleben. Ja? Und wir lesen auch, ich glaube, mehrere Stellen sogar, dass Jesus auch gehorsam lernen musste. Jesus kam nicht einfach auf die Erde, er kam, sah und siegte und boom, war die Erlösung da, sondern er musste als Mensch geboren werden. Er musste lernen von seinen Eltern, damals auch sicherlich die ganze, ich sag mal, das Gesetz und das Alte Testament und die ganzen Dinge. Er musste das lernen, aber er musste noch was viel, viel Wichtigeres lernen, dadurch dem Vater gehorsam zu sein, den Willen des Vaters zu tun. Und Jesus hat immer wieder sich zeigt und hat gesagt, immer wieder hat er sich wirklich bewusst auch unter den Willen Gottes gestellt und hat gesagt, okay, das, was du willst, Vater, das soll passieren. Ja, ich tue das, was der Vater tut. Das, was der Vater vorbereitet hat, das tue ich. Ja, das, was der Vater sagt, das sage ich euch. Er musste gehorsam lernen. Und als er darin vollendet war, wir lesen immer wieder in der Bibel, dass die Zeit erfüllt war. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, kamen die Leiden und der Tod von Jesus. Und Jesus hatte ja vorher immer wieder auch Leute, wenn er geheilt hatte und die sind total in so einen Hype verfallen, dann hat er immer wieder auch Leute gebremst und hat gesagt, pst, das erzählst du aber niemandem weiter. Warum? Weil die Zeit noch nicht da war, damit nicht frühzeitig, zu früh er gefangen genommen wird, zu früh, ich sage mal, er sein Leben lässt, sondern zu dem Zeitpunkt, den Gott bestimmt hatte. Ja? Und es war exakt der Zeitpunkt, wo Jesus wusste, er ist das Passalamm, es wird an Passa passieren, es wird an diesem Fest passieren. Und die Juden, die wollten es ja ums Verrecken wirklich verhindern. Und Gott hat aber gesagt, genau du bist das Passalamm und du wirst am Passa-Fest wirst du geopfert werden für die Sünden der Menschen. So, als Jesus in seinem Gehorsam dem Vater gegenüber vollendet war, lesen wir in Hebräer 5, Vers 9, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, zum Retter und Erlöser geworden. Die Erlösung, das, was wir an Karfreitag gefeiert haben, es steht auf der Basis des Gehorsams Jesus seinem Vater gegenüber. Und durch diesen Gehorsam, weil er bereit war bis zum Tod am Kreuz, deshalb haben wir Erlösung heute. Deswegen können wir zum Vater kommen. So, wir lesen auch, dass wenn wir in ein Auferstehungsleben hineinkommen wollen, dass wir vorher sterben müssen. Ja, der Paulus schreibt in Philipper 3 von der Kraft seiner Auferstehung und von der Gemeinschaft seiner Leiden. Das sind so Passagen, da gehen wir ganz schnell gern so drüber. Also ich mag es auch nicht. Ja, ich glaube, keiner von uns mag leiden. Ja, indem wir seinem Tod gleichförmig werden. Aber ich muss jetzt einfach weitergeben an der Stelle, weil es die Bibel sagt, wir müssen seinem Tod gleichförmig werden, damit wir in das Auferstehungsleben hineinkommen können. Es heißt sogar so, Philipper 3, Vers 10, ich habe jetzt mal geguckt nach der Menge Übersetzung, denn ich möchte ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Teilnahme an seinen Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde. Also das heißt, willst du die Kraft Gottes erleben, dann werde in seinem Tod gleichförmig. Ja? Johannes 12, Vers 24, da sagt Jesus, er sagt es erst einmal für sich, ein Weizenkorn, das nicht in den Boden kommt und stirbt, bleibt ein einzelnes Korn. In der Erde aber keimt es und bringt viel Frucht, obwohl es selbst dabei stirbt. Und Jesus hat auch gesagt, er bezieht es ja dann auf seine Nachfolger und er sagt, wer an seinem Leben festhält, wird es verlieren. Wer aber sein Leben in dieser Welt loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Also, wir sollen das alte Leben loslassen und dann können wir in das neue Leben hineinkommen. Also, ohne Karfreitag kein Ostern, ohne Tod keine Auferstehung. So, das war jetzt die Einleitung. Ich habe einen Predigttext aus 1. Timotheus 6, den ich gern mit euch lesen will. Nein, ich ist nur vier Worte, die so mein Predigtthema heute sind. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist, und bekannt hast das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen. So, und mein Thema heißt, ergreife das ewige Leben. Ausrufezeichen. Ich denke mal, wir kennen die meisten, vielleicht auch alle, den Bibelvers aus Johannes 3, Vers 16. Wollen wir es miteinander aufsagen, die dies können, denen es gerade zufällig einfällt? Also, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. So. Mir geht es manchmal so, wenn ich so Bibelverse schon gut kenne, dann rattert man so einmal drüber. Was mir jetzt aber aufgefallen ist, ist hier, was hat denn Gott gegeben? Ihr habt es vor euch, ihr habt es nicht vor euch. Genau, ich brauche mal schön das kleine Päckchen hier, das kleine. So, irgendwie oft denken wir so dran, wenn wir diesen Vers lesen, an das ewige Leben. Gott hat uns das ewige Leben gegeben. Okay? Was uns aber Gott gegeben hat, laut diesem Vers? Seinen Sohn. Okay? Und in dem Sohn haben wir das ewige Leben. Ja? Aber das, was Gott uns gegeben hat, ist sein Sohn. In Kolosser 1 heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Leute, es geht um Jesus. In dieser Welt geht es um Jesus. Wenn es um unser Leben geht, geht es um Jesus. Er ist alles in allem. Ja, die Welt wurde durch ihn erschaffen, zu ihm hin erschaffen, für ihn erschaffen. Ja? Und wir sind nicht dazu da, um unsere Karriere zu machen, um irgendwie unsere Freizeitgestaltung möglichst sinnvoll auszufüllen, sondern wir sind dazu da, für den Sohn Gottes, für Jesus, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um für ihn und mit ihm zu leben. Er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Leute, das ist mein Wunsch, dass wirklich in meinem Leben alles, in allem Jesus der Erste ist. Ja, dass es um ihn geht. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollte und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Also in ihm ist alles, ist die Fülle, ist das ewige Leben. Und wir haben gelesen in unserem Titelvers, den könnt ihr gerne noch ein bisschen stehen lassen, ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist. Deine Berufung ist das ewige Leben. Wie wir es vorhin auch gehört haben, in den Eindrücken, ja, nicht schaffen für ihn, ja. Das kommt nachher letztlich als Ausfluss, ja. Aber das ist nicht unsere Berufung. Unsere Berufung ist das ewige Leben. Ja, und wir werden uns das mal das ewige Leben ein bisschen näher angucken, weil das, ich habe es erst vor ein paar Wochen in der Kinderstunde gesagt, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Ja. Das Wort ist eine Person und genauso werden wir jetzt sehen, dass das ewige Leben auch eine Person ist. Ewiges Leben ist nicht etwas, was eine Person weitergibt, ja, sondern ewiges Leben ist eine Person. Und da gucken wir rein. Vor allem, ich sage mal, der Johannes schreibt sehr viel drüber. Johannes 3, Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Also, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Johannes 20, Vers 30. Noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus, der Sohn Gottes ist und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. So, es gibt kein anderes Leben als in dem Namen Jesus. Johannes 10, Vers 10. Jesus sagt, der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu töten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. So, ewiges Leben ist nicht nur ein Quantitätsbegriff, also ewig Leben, sondern auch ein Qualitätsbegriff. Ja, es hat was mit einer Qualität von Leben zu tun, mit einer Qualität oder mit einem Level von Leben, den nur Gott geben kann. 1. Johannes 5, Vers 20. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Jetzt hört mal gut zu, der nächste Satz. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Jesus ist das ewige Leben. Das ewige Leben ist eine Person. 1. Johannes 1, Vers 1. Bin ich zu schnell? Mit dem Blättern ist schwierig, gell? 1. Johannes 1, Vers 1. Was von Anfang war, was wir gehört haben, was wir mit unseren Augen gesehen haben, was wir angeschaut und was unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist erschienen und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, gut zu hören, das ewige Leben, das bei dem Vater war und uns erschienen ist. Okay? Eine Person. Eine Person, die beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkündigen wir euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Und unsere Gemeinschaft ist mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Und dies schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sei. Damit das Leben in euch vollkommen ist. Damit ihr ewiges Leben habt. Also das ewige Leben war beim Vater und ist uns erschienen. Es ist die Person Jesus Christus. Johannes 5, 26. Denn wie der Vater das Leben in sich selbst hat, so hat er auch dem Sohn verliehen, das Leben in sich selbst zu haben. Und deswegen kann Jesus auch sagen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und ich glaube, wir haben jetzt schon zur Genüge festgestellt, dass es bei dem ewigen Leben nicht nur um die Eintrittskarte in den Himmel geht, sondern um viel, viel mehr. Es geht um eine lebendige Beziehung mit Gott. Und wie wir es gerade gelesen haben, ja, das ewige Leben oder die Offenbarung des ewigen Lebens führt in eine Beziehung mit Gott. In anderen Worten, ewiges Leben ist nur innerhalb einer Beziehung zu Gott Vater und seinem Sohn Jesus Christus möglich. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich habe meine Rangers immer wieder auch gesagt, hier steht nicht dran, erstens mal, Jesus sagt nicht, ich bin Leben, ich bin Wahrheit, sondern ich bin das Leben. Es gibt außer Jesus kein Leben. Außer dem Vater und Jesus gibt es kein Leben. Und Jesus sagt auch nicht, ich bin der Weg in den Himmel. Ja, ich bin der Weg raus aus deiner verkorksten Situation oder ich bin der Weg irgendwie ins Glück. Ja, sondern ich bin der Weg zum Vater. Ja, der Himmel ist erstmal sekundär unser Ziel. Unser primäres Ziel ist der Vater. Und Jesus ist gekommen, um uns den Vater zu zeigen. Das hat er immer wieder zu seinen Jüngern gesagt. Ich zeige euch den Vater. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich hört, hört den Vater. Ja. Ein weiterer interessanter Gedanke ist, Gott zu kennen oder auch zu erkennen, ist Leben. Ja, ich hatte mal auf dem Auto so ein Bepper drauf, das war glaube ich von Tolstoi irgendwie so, Gott kennen ist Leben, ich weiß nicht, ob es jemand kennt. Und dann kam eines Tages dann mein Studienkollege zu mir und hat gesagt, so wie du fährst, ist es glaube ich auch gut oder wichtig. Gott kennen ist Leben, ja. Und In der Bibel, im Alten Testament, lesen wir ganz, ganz oft das Wort erkennen im Kontext der intimsten Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Ja? Wenn sie zusammenkommen, ja? Adam erkannte seine Frau. Und das zieht sich durch das Ganze, ich sag mal, auch Generationen durch. Erkennen ist das tiefste Zusammensein, die tiefste Offenbarung des Gegenübers. Erkennen. Und Gott sagt, wir sollen ihn erkennen. Ja, und Paulus betet darum, dass wir als Kinder Gottes, als Gemeinde, ihn erkennen. Und die Kraft seiner Auferstehung und so weiter. Ja, wir sollen ihn erkennen. Und er betet darum, dass wir geöffnete Augen haben, dass wir Offenbarung kriegen, dass wir ihn erkennen, ja, wer er ist, was er für uns getan hat und was wir in Jesus sind. Johannes 17, Vers 1. Dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn. In anderen Worten könnte man vielleicht sagen, zeig die Herrlichkeit des Sohnes oder zeig den Menschen, dass es nicht der Zimmermann von Nazareth ist. Viele haben Jesus als Zimmermann von Nazareth gekannt. Viele haben ihn gekannt als Wanderprediger, als Wundertäter, als was auch immer. Ja. Und Jesus erbetet so: Vater, bitte, zeig den Menschen, wer ich wirklich bin. Und wo zeigt sich das mehr als am Kreuz? Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Gleich wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, damit er allen ewiges Leben gebe, die du ihm gegeben hast. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich sag's nochmal. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Vielleicht habt ihr heute Mittag mal ein bisschen Zeit, euch mal hinzusetzen und Johannes 17 zu lesen. Jesus kurz vor seinem Tod, vor seinem Leiden, diese Sehnsucht nach uns Menschen, diese Sehnsucht, die Herrlichkeit des Vaters den Menschen zu zeigen, dass sie wirklich erkennen, hey, es ist die größte Liebe, die sich hier offenbart, und diese Sehnsucht, die Gott nach uns Menschen hat. Epheser 1, Vers 17 betet Paulus, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe in der Erkenntnis seiner selbst. Erleuchtete Augen eures Verständnisses, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung und was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Da müssen wir erstmal mitkommen. Wir brauchen Offenbarung, damit wir wirklich erkennen, wer ist Jesus? Was ist der Reichtum seiner Herrlichkeit? Was ist der Reichtum dessen, was er uns geschenkt hat? Was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Ich wünsche mir wirklich, dass unser Leben, dass unsere Zusammenkünfte, dass sie wirklich erfüllt sind von Kraftwirkungen seiner überwältigten Größe. Gemäß der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich weiß nicht, ob man das noch toppen kann irgendwie sprachlich. Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Ich sehe so wenig davon und ich möchte mehr davon sehen. Ich weiß nicht, ich wünsche mir, dass, ja, dass das wirklich noch mehr offenbar wird. Ja, dass wirklich die Wirksamkeit der Macht seiner Stärke hier sich zeigt. Dennis hat es ja schon erwähnt, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist in uns wirksam. Also, ewiges Leben entfaltet sich in unserer Beziehung zu Jesus. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 9. Darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass Gott seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben sollen. Ich habe es ja schon gesagt, es geht nicht darum, dass uns jemand etwas gibt, ja, so to go, sondern dass Jesus selber das ewige Leben ist und sich selbst für uns gibt. Ja. Und jetzt nochmal zurückzukommen zu 1. Timotheus 6, Vers 12. Paulus sagt zum Timotheus, ergreife das ewige Leben. Ich weiß nicht, ob es schon mal aufgefallen ist, wenn ewiges Leben wirklich nur das ist, dass es eine Eintrittskarte in den Himmel ist, dann bräuchte der Paulus dem Timotheus das nicht sagen. Weil der Timotheus, er stand im Glauben. Ja, er hat Jesus kannt, von klein auf hat er kennengelernt. Irgendwann mal kam dann auch dieser Moment, wo er in eine lebendige Beziehung zu Jesus hineinkommen ist. Und ausgerechnet zum Timotheus sagt der Paulus, das ergreife das ewige Leben. Und wenn wir mal den Vers davor uns angucken, Vers 11, da heißt es, du aber, o Mensch Gottes, fliehe diese Dinge. Was sind das für Dinge? Das sind, er nennt es hier auch Stolz, Überheblichkeit, spitzfindige Auseinandersetzungen, fruchtlose Streitgespräche, Neid, Zank, böses Gerede, gemeine Verdächtigungen, Habgier und so weiter. Also werden einige Dinge aufgezählt. Und der Paulus sagt zum Timotheus, fliehe diese Dinge. Es gibt, also ich kenne keine Stelle in der Bibel, in der über der Timotheus negativ irgendwas geschrieben ist, wo es irgendeinen Tadel gibt an diesem Mann. Aber Paulus sagt, meide diese Dinge, fliehe vor diesen Dingen, ja. Tu sie, also fliehen ist jetzt nicht nur einfach so ignorieren, ja, oder vielleicht auch, sie sollen vielleicht jetzt nicht so dein, ja, so, sondern fliehen ist ein starker Begriff, da gehört eigentlich ein Ausrufezeichen dahinter. Und genauso sagt er danach, jage aber. Ja, jage ist auch so ein starker Begriff, wo eigentlich auch ein Ausrufezeichen wieder dahinter kommt. Ja. Also fliehe diese Dinge wie Stolz, Überheblichkeit und so weiter und jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Standhaftigkeit, Sanftmut. Das heißt, dass auch ein Timotheus in Gefahr stand, sich von diesen Dingen beeinflussen zu lassen. Und jeder von uns steht genauso in dieser Gefahr. Wir alle stehen in der Gefahr, dass unser Glaube geschwächt wird, dass unser Glaube korrumpiert wird, dass Dinge sich in unser Herz, in unser Leben hineinschleichen, die unsere Berufung des ewigen Lebens zerstören wollen. Und wir wissen auch, wer dahinter steckt. Ja, es gibt einen, der hat eine Agenda sich gesetzt, uns zu zerstören, unsere Berufung zu zerstören, das ewige Leben in uns zu zerstören. Ja, und ich glaube, ich weiß nicht, ob es, Albi, du am Freitag gesagt hast, dass es auch möglich ist, seine Berufung zu verlieren, dass es auch möglich ist, vom Glauben abzuirren, den Glauben zu verlieren. Und deswegen sollen wir auch nicht uns allzu selbstsicher sein, sondern wir sollen dranbleiben, ja, im Glauben. Wir sollen der Gerechtigkeit, der Gottesfurcht und so weiter nachjagen, ja. Und es betrifft uns alle. Ich habe am Donnerstag, glaube war's, war ich morgens einkaufen. Und ich war an der Selbstbedienungstheke für Backwaren. Und ich habe dort einen Mann beobachtet, älterer Herr, bestimmt schon so um die 80, kam schon ziemlich schwer daher mit seiner Frau und er wollte Brötchen kaufen, aber nicht irgendwelche, sondern Kaiserbrötchen. Ja. Und jetzt waren da bloß noch 2 Brötchen drin. Er hat sich die 2 rausgeholt, aber wollte mehr. Ja. Und dann ging er hinter die Theke in den Mitarbeiterbereich vom Laden, ja, einfach so reingestiefelt und hat dann mit der Frau wahrscheinlich irgendwie gefragt, ob es mehr gibt. Und die Frau hat ihn dann gebeten, bitte wieder aus diesem Bereich rauszugehen. Und er kommt wieder raus, halt dein Gosch. Ich war erst mal geschwind richtig. Ja. Aber dann ist mir es gekommen, wie oft ist mir das auch schon passiert. Wie oft habe ich mich selber auch schon ertappt. Ja. vielleicht auch beim Autofahren, bei welchen Situationen auch immer, ja, wo so plötzlich etwas Raum gewinnt, ja, was überhaupt nicht zu mir gehört, ja. Und wie schnell sind wir in solche Sachen drin? Ich meine, wir gucken gern auf, also ich meine, in dem Moment, das war ein sehr eindrückliches Beispiel, ja. Aber wie oft gebe ich auch diesen Dingen Raum, ja. Und der Paulus sagt, fliehe diese Dinge, ja. Die sollen nichts mit deinem Leben zu tun haben. Die haben keinen Raum, die haben kein Anrecht in deinem Leben, ja. Und das ist was, wo wir uns immer wieder durch Entscheidungen drauf stellen müssen. Ich lebe in dem neuen Leben, das Jesus mir gegeben hat, ja. Wir sollen dem neuen Leben Raum geben. Wir sollen nachjagen den Dingen, die Gott gibt, die uns zu unserem neuen Leben dazugehören. Ja? Also Berufung kann zerstört werden. Ja? Und deswegen sagt Paulus, du Gottesmensch, fliehe diese Dinge und ergreife das ewige Leben, wozu du berufen bist. Zweiter Korinther 5, Vers 14. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, Doppelpunkt. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. So, wenn du dich mit Jesus identifizierst, identifizierst du dich auch mit seinem Tod. Okay? Er ist gestorben, du bist sein Nachfolger, du bist auch gestorben. Ja? Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So, Jesus ist für uns gestorben und er ist für uns auferstanden. So, das heißt, unser altes Leben in den Tod und auferstehen in einem neuen Leben. Ja, durch die Taufe tun wir das auch ganz praktizieren, ja, und auch erleben. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Alles neu geworden. Die Umstände nicht. Unser Umfeld ändert sich erstmal gar nicht. Das, was neu wird, das ist da drin. Das ist unser Herz, das ist unsere, ja, Beziehung zu Jesus, das Leben, das Gott in uns hineingibt. Ja, das ist neu. Was war bei den Pharisäern? Da war es genau andersrum. Nach außen hin waren sie fromm und innen drin waren sie eine Grube voller Müll, Unrat, ja, Bosheit, Heuchelei, was auch immer. So, das, was Jesus tut, ist erstmal, er schenkt uns ein neues Herz. Er schenkt ein neues Leben in uns hinein. Ja, und Jesus sagt, guckt nicht nach dem Reich Gottes, ob es irgendwo äußerlich sichtbar ist, sondern es ist inwendig in euch. Es fängt in euch an und von dort wird es sich ausbreiten. Von dort wird es Wirkung auf das Umfeld nehmen. Jesus sagt auch, das, was aus dem Herzen rauskommt, das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, Falschzeugen. Übrigens, es kommt alles aus dem Herzen raus. Ja, aus dem, ja, alten Leben, ja, und deswegen sollen wir mit Jesus sterben. Auch all diese Dinge, sie sollen mit Jesus ins Grab, damit wir in einem neuen Leben leben. Und Paulus sagt, wir sollen uns dafür halten, dass wir mit Jesus gestorben sind. So, das heißt, sich dafür halten heißt immer wieder dieses Pflöckle reinrammen und sagen, okay, ich bin mit Jesus gestorben. Ja, ich lebe ein neues Leben, weil Jesus mir ein neues Leben gegeben hat. Und das, was ich jetzt lebe, lebe ich für den, der mich geliebt hat und sein Leben für mich gegeben hat. Und ich jage den Dingen nach, die Gott mir gibt, die von Gott kommen, die gut sind, die Leben bringen. Und das war auch so ein Gedanke, wo ich bekommen habe bei der Vorbereitung, ist, wir sind kein Spielball der Ereignisse, wir sind kein Spielball unserer Umstände, sondern Jesus hat uns ein neues Leben gegeben. Das neue Leben ist ein Überwinterleben, es ist ein Auferstehungsleben, es ist ein Leben voller Kraft. Und ich merke es bei mir, dass ich manchmal einfach viel zu schnell aufgebe, dass ich viel zu schnell vielleicht auf meine eigenen Ressourcen vertraue, auf meine eigenen Fähigkeiten, auf meine eigene Kraft. Und Jesus sagt aber, dass er die Auferstehung ist. Ja, und wenn dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns, in mir wirksam ist, dann kann ich überwinden, dann bin ich kein Hampelmann, der Umstände und der Sachen, die gerade um mich herum passieren. Ich bin nicht hilflos ausgeliefert, sondern ich habe die Kraft, in Jesus wirklich zu überwinden. Ich habe die Kraft, in diesem neuen Leben zu leben. Und das ist vielleicht der Unterschied auch bezüglich dem Beispiel von diesem Mann. Ja? Dieser Mann, der kennt vielleicht keine andere Möglichkeit. Er ist letztlich seiner Situation ausgeliefert. Aber wir nicht. Ja? Wenn solche Dinge passieren, was machen wir dann? 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht und vergibt. Wir gehen hin, wenn wir jemanden beleidigt haben. Wir entschuldigen uns. Wir haben diese Möglichkeit. Ja, weil Jesus uns vergeben hat, können wir auch anderen vergeben. Können wir auch Vergebung empfangen. Können wir auch um Vergebung bitten. Ja, und wir können die Kraft Jesu in Anspruch nehmen, ja, dass diese Dinge nicht mehr passieren. Ja. Jesus hat gesagt, oder Johannes sagt es, ja, dass wir nicht sündigen sollen. Wenn wir in Jesus bleiben, sündigen wir nicht. Ja. Das Problem ist nur, dass wir ab und zu mal halt nicht immer so dicht bei Jesus sind. Aber dann haben wir einen Fürsprecher und dann kommen wir wieder zurück und wir empfangen wieder Vergebung und dann geht's weiter. So, ich glaube, das ist genug. Der Paulus sagt auch, wir sollen nach dem trachten, was oben ist. Und es ist ein Lebensstil. Das ist nicht was, was wir einmal machen, ja, sondern es ist ein Lebensstil. Auch dieses Jagen, ja. Er spricht auch in 1. Timotheus 6, Vers 12 von einem guten Kampf des Glaubens. Wir sind dazu berufen, diesen Kampf zu kämpfen. Und es ist nicht ein Kampf, wo wir in eigener Kraft irgendwas kämpfen, sondern es ist da, wo wir uns auf das stellen, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Ja, und wo das in uns wirksam wird, wo das Substanz wird von uns. Vielleicht können wir aufstehen. Ich weiß nicht, wie es dir heute Morgen geht. Vielleicht hast du in manchen Punkten aufgeben. Ich schaff's eh nicht. Vielleicht hast du auch Raum gegeben, dass Dinge in deinem Leben ja, sich platzieren konnten. Paulus sagt auch, wir sollen das alte Leben ausziehen, wie Kleider, und das neue Leben anziehen. Wir sollen Dinge rausnehmen, ablegen und Dinge empfangen. Vater, ich danke dir für deine Kraft. Ich danke dir, dass wir, die wir an dich glauben, ein neues Leben bekommen haben. Und dass dein Heiliger Geist in uns wohnt. Die Kraft, die Jesus von der Tote auferweckt hat. Ich danke dir, Jesus, dass du selber unser Leben bist. Dass du uns ewiges Leben gegeben hast. Dass du dich selbst uns gegeben hast. Jesus, wir treffen heute Morgen die Entscheidung, darfst du dich gern mit einklinken, die Entscheidung wirklich auch, dich in uns leben zu lassen. Christus ist mein Leben. Jesus, wir geben dir wieder ganz neu unser Leben. Wir treffen wieder neu die Entscheidung, in dir zu bleiben, in dir zu leben. Danke für die Liebe, die du gezeigt hast am Kreuz. Danke für die Einladung, in deiner Nähe zu wohnen, eine Beziehung mit dir zu haben. Danke, dass du in uns wohnst. Danke für deinen Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns Offenbarung gibst über den Vater, über Jesus. Und ich bitte dich auch für diese Entschiedenheit, alle Dinge aus unserem Leben fernzuhalten, die unsere Berufung kaputt machen wollen, die uns das ewige Leben rauben wollen. Auch diese Qualität von Leben rauben wollen. Jesus, wir wollen in der Fülle des Lebens leben. Wir wollen dir Raum geben und deine Dinge, die du uns gibst. Wir wollen die Gerechtigkeit ergreifen und die Liebe ergreifen, all diese Dinge. Auch unsere Worte, Jesus, ich bitte dich, dass unsere Worte Leben bringen und Leben aussprechen und nicht Tod. Und dass wir uns da auch nicht von unserer Umgebung, von unserer Gesellschaft auch anstecken lassen. Dass wir die gleichen Dinge reden, die gleichen Gedanken bewegen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns wirklich auch sensibel machst und wach auch seelisch zu erkennen, wo Satan uns von unserer Berufung wegziehen möchte. Dass wir diese Dinge erkennen, uns davon distanziert, Dinge loslassen, Dinge wegwerfen. Ich bitte dich, dass du uns auch diese Vehemenz gibst, dass du alle Gleichgültigkeit auch wegnimmst von uns. Weil wir wollen in einem kraftvollen Leben leben. Zu deiner Ehre. Und auch, dass Menschen durch uns, durch unser Zeugnis, durch unser Leben, dich erkennen, der du allein wahrer Gott bist. Vater, ich bitte jetzt auch für die Osterfeiertage, da wo wir mit unseren Familien und Verwandtschaften und Freunden zusammenkommen, dass wir für sie wirklich ein Wegweiser sind. Ich bitte dich um Gelegenheiten, wo wir dich bezeugen können, als den Retter, als den auferstandenen Herrn. Ich bitte dich, dass du uns die Worte gibst, dass du Gelegenheiten auch einfädelst, wo wir drauf aufspringen können. Und ich möchte einfach aussprechen, dass in diesen Tagen Leben hineinkommt in unsere Familien, dass Menschen das ewige Leben ergreifen, dass Menschen in der Beziehung zu dir hineinkommen, weil sie dich kennenlernen, weil sie die Botschaft von Karfreitag und Ostern hören. Danke, dass du uns dazu gebrauchst, heute Nachmittag, morgen, in den nächsten Tagen. Ich danke dir für die Dinge, die du vorbereitet hast, für Begegnungen, die du vorbereitet hast. Und wir sagen, ja, hier sind wir, gebrauch du uns. Wir wollen solche sein, die Leben weitergeben. Amen.